der eine Tipp, der klingt jetzt ganz banal, aber gerade wenn man dieses Paradies hat, wie du es jetzt beschreibst, dass sie so eine große Box hat, dass du ihr vielleicht tatsächlich das Futter an so ein bisschen unterschiedliche Stellen platzierst. Weil Pferde neigen ja von Natur aus sowieso dazu, so ein bisschen rumzuschlendern beim Essen. Und viele nehmen das sehr, sehr an, dass sie dann wirklich nicht, also weil man könnte ja auch meinen, nehmen wir mal an, man macht da jetzt 3 verschiedene gefüllte Heunetze oder so, könnte man ja auch meinen, ja, die parken erst am einen, fressen das leer, parken am nächsten, fressen das leer, parken am nächsten. Aber meistens, wenn man die beobachtet, Klammer auf, es gibt ein paar Spezialisten, die machen das so, Klammer zu, aber die meisten Pferde tatsächlich, die gehen dann wirklich mal kurz 3 Schritte darüber, fressen an dem Heunetz, wieder 4 Schritte darüber, fressen an dem, dann mal kurz zum Wasser. Und das kann dir natürlich schon nochmal über die Nacht verteilt einige Schritte sammeln. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Willkommen zu Podcast Folge Nummer 21. Ich glaube, heute wird es das kürzeste Intro, was ich jemals aufgesprochen habe. Manchmal kriege ich ja direkt zu Beginn so einen Laberflash mit euch. Aber heute, glaube ich, halten wir es kurz, denn wir haben heute eine Hörerin zu Gast, die uns ihr Problem, ihr gesundheitliches Problem mit ihrem Pferdchen schildern wird. Und wir hatten tatsächlich auch keine besonders lange Einleitung, sondern wir haben gesagt, komm, treffen wir uns, wir besprechen einfach alles direkt im Podcast. Und deshalb würde ich sagen, wir steigen heute einfach direkt ein in unser heutiges Thema. Heute haben wir die Tanja zu Gast in unserem Podcast. Und zwar hat die Tanja mir eine E-Mail geschickt. Die Tanja ist schon fleißige Hörerin des Podcasts vom Kranken zum gesunden Pferd und hat geschrieben: Hey Sandra, ich habe da noch eine Idee für ein Thema, das mich total interessieren würde, weil mein Pferdchen auch gerade davon betroffen ist, das Thema Phlegmone. Und dann habe ich der Tanja geantwortet: Hey Tanja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das betrifft tatsächlich viele Pferde. Hättest du Lust, dass du einfach als Gast in den Podcast kommst und wir das Thema in der Podcast-Folge besprechen? Und die Tanja so: Klar, klingt gut, mache ich. Und mehr gab es eigentlich auch noch gar nicht als Vorgespräch. Das heißt, ich bin jetzt selber total gespannt, was uns die Tanja jetzt gleich erzählt. Und deshalb begrüßen wir sie jetzt doch mal ganz herzlich. Tanja, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du heute eure Krankengeschichte mit uns teilst.
Ja, danke, dass ich meine Frage hier stellen darf. Das kommt total gelegen und zur richtigen Zeit.
Konnten wir jetzt auch schnell hinkriegen, ne? Weil irgendwie ist ja dann auch, wenn es gerade akut ist, das Thema, und man wartet dann noch einen Monat, ist auch blöd. Aber so war es jetzt irgendwie super, dass wir gleich gesagt haben, komm, wir machen Nägel mit Köpfen.
Genau, und so ist es immer am besten und so sind die Erinnerungen auch noch frisch, zumal wir noch mittendrin stecken.
Ah ja, super, okay. Ja, dann lass uns doch am besten gleich mal einsteigen. Magst du uns einmal ganz kurz erzählen, wann ging das los mit der Phlegmone?
Also am Ende Juni, am 30. Juni, habe ich Nachricht von der Stallbesitzerin bekommen, dass mein Pferd nicht aus der Box gehen möchte, was ja ungewöhnlich ist, weil sie immer die Erste ist, die morgens raus möchte, und hat sich keinen Meter bewegt. Man hat mir dann erzählt, ja, vielleicht ein Hufgeschwür oder wie auch immer. Und als ich hingekommen bin zum Stall, habe ich gesehen, dass sie ein ganz dickes Bein hatte, das linke Hinterbein hoch bis zum Euter geschwollen. Ich wusste sofort, dass das kein Hufgeschwür ist und sie wieder eine Phlegmone hat. Sie hat es schon mal gehabt, genau. Deshalb war ich da schon gleich alarmiert, habe gleich einen Tierarzt angerufen, Fieber gemessen, gekühlt, Wasser angeboten, alles, was man so macht in dem Moment. Ich habe weder Schmerzmittel noch sonst irgendwas gegeben. Das mache ich natürlich nicht und warte, bis der Tierarzt kommt. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis sie gekommen ist und hat es auch sofort bestätigt, Phlegmone, und hat sie gleich Schmerzmittel bekommen. Und auch schon die erste Infusion, nachdem wir Fieber gemessen hatten, nochmal. Also die hat fast 40 Fieber gehabt. Oh, und es ging ihr richtig, richtig schlecht.
Genau. Oh je. Hat sie ganz schön zu kämpfen gehabt. Ja, vielleicht können wir ganz kurz mal erklären, weil das ist ja auch irgendwie eigentlich so ein bisschen ein ungewöhnliches Wort, Phlegmone. Ich glaube, die meisten Reiter kennen das Wort, aber manche vielleicht auch nicht. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Also eine Phlegmone ist letztendlich eine Infektion, und zwar, die äußert sich oft an den Beinen, kann aber auch tatsächlich an anderen Stellen im Körper auftreten und ist eine Infektion des Bindegewebes. Es ist dann sehr oft auch die Unterhaut eben entzündet, und meistens ist es bakteriell bedingt. Die Auslöser, die häufigsten Auslöser sind da die Streptokokken. Und ja, für gewöhnlich gibt es irgendeine Verletzung. Das kann auch eine mini kleine Verletzung sein. Irgendwie einfach so eine Hautabschürfung, die man gar nicht besonders auf dem Schirm hat, dass die jetzt dramatisch entwickeln könnte. Aber darüber können dann die Bakterien eindringen und können sich dann eben vermehren und verbreiten im Bein jetzt in dem Fall, und können dann eben zu dieser Entzündung führen. Tanja, jetzt hast du gerade irgendwie so erwähnt, das ist nicht eure erste Phlegmone. War denn die andere Phlegmone auch an dem gleichen Bein oder an einem anderen?
An beiden Beinen. Also Oha. Sie hat im Oktober 21, ich habe sie erst 21 gekauft, allerdings im März. Das war ihr erstes Jahr in Deutschland, und schon im Mai, Juni fing, als es dann aufs Gras ging, hat sie Mauke bekommen. Und das hat sich dann so hingezogen. Ich habe behandelt und Tierarzt und hin und her und hier eine Creme und da eine Creme und alles ausversucht, ausprobiert, was man so an Informationen und Tipps von anderen bekommt. Ja, und dann hat sie im Oktober einen heftigen Einschuss auf beiden Beinen gehabt, auch bis hoch zum Euter. Also echt schlimm. Sie konnte keinen Schritt gehen. Das war wirklich schlimm zu sehen, tat mir furchtbar leid. Gleiches Spiel, gleich den Notarzt.
Ja.
Wäre auch gut. Gleich den Tierarzt gerufen oder die Tierärztin, die kam auch recht schnell. Und dann war genau die gleiche Behandlung, die wir eben jetzt auch hatten. Es gibt dann über 3 Tage so eine Schwefelverbindung gespritzt über einen Tropf. Das ist 1 Liter. Und Schmerzmittel. Genau, und damals habe ich mit Percutin, Essigsaurer Tonerde und Quark gekühlt und muss sagen, dass damals die Schwellung, also die dicken Beine, innerhalb von ein paar Tagen wesentlich besser wurden. Ich habe dann nachher Strümpfe gekauft. Ich wollte schon sagen Stützstrümpfe, mir fällt das richtige Wort nicht dafür ein. Aber wichtig war, das hatte die Tierärztin gesagt, dass das gestrickte Strümpfe bis übers Sprunggelenk sind, die nicht zu verschließen sind. Also keine Verschlüsse haben, sondern in einem Stück genäht sind, damit es keine Druckstellen gibt, was das noch verschlechtern könnte, das Bild. Ja, habe ich dann gekauft, und sie hat dann nachts immer die Strümpfe getragen auf beiden Beinen, und ich habe sie dann morgens wieder abgenommen. Zu Anfang hatte ich versucht, es auch 24 Stunden draufzulassen, beziehungsweise bei der Arbeit, also Schritt führen und nachher longieren, abzunehmen. Aber dann hatte sie sie nur noch nachts, und später, nach 6 Wochen, glaube ich ungefähr, haben wir dann mit Lymphdrainage angefangen. Sie hat dann auch Birkenblätter und Brennnesselblätter, ich muss überlegen, und Klebkraut bekommen. Die gleiche Mischung bekommt sie jetzt auch wieder. Und wir konnten schon eigentlich nach, ich weiß nicht mehr so genau, aber nach 10-12 Tagen konnte man sie auch schon wieder reiten, und ich sollte sie auch reiten, sollte sie bewegen. Es ging ihr viel, viel, viel besser. Die Beine waren also wirklich gut schon abgeschwollen. Was sie nur immer wieder hatte, waren unten die Sprunggelenke, die dick wurden. Aber auf dem Weg vom Paddock oder von der Weide, damals Paddock, weil es ja Winter war, zum Putzplatz, wurde es schon weniger. Also mit der Bewegung wurde es immer und immer weniger. Und wenn sie länger stand, dann sind sie wieder vollgelaufen, genau. Aber es war nicht so krass, wenn man das mal so sagen darf. Also es war jetzt nicht so furchtbar schlimm, sondern man hat gesehen, die Beine unten, die Sprunggelenke sind ein bisschen angelaufen. Und ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass das jemals wieder gut wird. Aber tatsächlich wurde es im Laufe eines halben Jahres immer und immer und immer besser, bis es eigentlich ganz verschwunden war. Also manchmal, vielleicht wenn sie sich zu wenig bewegt, dann neigt sie natürlich dazu, mal ein bisschen angelaufene Beine zu haben. Aber das ist selten noch der Fall. Und ich weiß auch, wenn ich sie dann bewege, ob nun Longierspazieren gehen oder reiten, dann geht es auch weg. Diesmal ist es leider ein bisschen anders.
Mhm. Wie lange ist das denn jetzt schon, dass die Schwellung da ist?
Ja, 4,5 Wochen. Und unten ist es schon besser am Sprunggelenk. Diesmal genau anders. Entschuldigung, unten am Fesselgelenk ist es besser. Aber das Sprunggelenk ist noch dick. Mhm. Und seit, also ich hatte jetzt vor einer Woche nochmal mit dem Tierarzt telefoniert, weil es war auch noch wesentlich wärmer, das Bein, als das andere. Mhm. Das ist aber nach und die Haut war komplett runtergegangen. Das Fell war komplett runtergegangen. Mhm. Sie hat also ganz wenig Fell am Sprunggelenk, vorne am Sprunggelenk und unten an der Fessel gehabt, wodurch dann auch noch die Haut extrem gereizt war. Es war aufgeplatzt. Wunden, Risse, ganz, ganz, ganz schlimm, genau. Und jetzt, das ist aber alles schon relativ gut verheilt. Es ist schon Fell nachgewachsen, noch nicht zu 100%. Die Haut sieht man immer noch ein bisschen durch. Die ist auch immer ein bisschen roter oder röter, wie man das sagt, als am anderen Bein. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Das Bein ist nur noch minimalst wärmer und mittlerweile glaube ich tatsächlich, das liegt an der Schwellung. Sie läuft lahmfrei. Sie kann das Bein anwinkeln. Ich lasse sie über Stangen traben. Also nicht zu hoch, weil sie ist leider ein bisschen unbegabt. Was das sie aber immerhin, also sie macht es gar nicht so schlecht mittlerweile. Und ja, aber dieses dicke Sprunggelenk, das macht mir natürlich ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Ich hatte so den Verdacht geäußert, also das ist jetzt schon so eine, wie heißt es, Elefantiasis. Ist und ich habe mich so ein bisschen mit dem Gedanken angefreundet, dass es vielleicht gar nicht mehr ganz weggeht. Mhm, aber sie läuft lahmfrei und es geht ihr gut. Also sie steht, ihr Fell glänzt wieder, weil sie sah wirklich aus wie ein Häufchen Elend, als das passiert ist mit dem Fieber und der Bauch eingezogen, der Rücken verkrampft und das ist alles weg. Ihr Rücken schwingt, sie läuft fleißig vorwärts und es geht ihr gut, ihr Fell glänzt wieder, aber das Bein ist leider immer noch dick.
Okay. Hat die denn, ist das mit dem Antibiotikum behandelt worden oder mit, ja, okay. Wie lange hat sie das bekommen?
Das war 3 Tage, hat sie Penicillin gespritzt bekommen und danach ungefähr eine Woche noch ein Schmerzmittel.
Okay. Mhm. Genau. Okay, also erstmal, die Erstbehandlung war natürlich genau richtig. Ne? Das Erste, was man macht, wenn man so einen Verdacht auf eine Phlegmone hat, ist, man kann das ruhig erstmal kühlen, einfach mit Wasser. Und ansonsten muss dann der Tierarzt entscheiden. Das heißt, der muss auf jeden Fall direkt informiert werden. Das hast du ja auch so gemacht. Denn der entscheidet eben, ist eine Antibiose notwendig? Der wird relativ sicher einen Entzündungshemmer geben, ein Schmerzmittel geben. Und das sind eben so die Entscheidungen, die muss erstmal der Tierarzt treffen. Die nächste Entscheidung, die dann auch der Tierarzt trifft, ist, ob es einen antiseptischen Angussverband gibt. Und hier kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zu dem Thema. Da muss man dann ja genau abwägen, weil das Problem ist, viele Substanzen, die man sozusagen auf die Haut auftragen kann, die ja auch so ein bisschen anregend wirken, damit der Abtransport gefördert wird, die können sehr stark hautreizend sein. Und das heißt, das ist öfter mal bei Pferden, die so ein bisschen hautsensibel sind, kann das ein Problem sein, dass die dann letztendlich auf eine dieser Substanzen reagieren.
Also ist meine Vermutung, die ich dem Tierarzt gegenüber erwähnt habe, dass das vielleicht an diesem Rivanol-Verband gelegen
ja,
hat.
Ja, ja.
Weil das habe ich nämlich ganz vergessen. Wir hatten nämlich damals tatsächlich gleich einen Rivanol-Verband gemacht. Und die Tierärztin kam, weil ich gesagt habe, sollen wir das runter machen? Ich schneide das sofort runter. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, das ist genau richtig. Bitte dran lassen. Und sie hatte dann 2 Tage und danach nur noch nachts einen Rivanol-Verband. Insgesamt über 4 Tage. Und dann fing es an, dass ihr Fell richtig, also es ging richtig aus, ich konnte es richtig runterzupfen, ich kannte das vorher nicht, das hat sie nämlich beim ersten Mal nicht gehabt, da habe ich aber keinen Rivanol-Verband gemacht, Angus, und ja, das also, war dann meine Vermutung.
Genau, also diese Reaktion kann tatsächlich aufs Rivanol kommen und vor allem, was ganz wichtig ist zu wissen, man darf mit Rivanol auf keinen Fall in die Sonne. Also
nee,
das
sie
heißt,
hatte Boxenknast.
Okay, weil das ist nämlich nochmal ganz wichtig. Also sobald ein bisschen Sonne dahin kommt, wo Rivanol ist auf der Haut, dann ist es wirklich, das sind ganz, ganz schlimme Verätzungen eigentlich fast schon, die da stattfinden, also Verbrennungen halt eigentlich. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das war dann bei euch anscheinend nicht der Fall, aber generell kann das schon sein tatsächlich, dass sie da eben aufs Rivanol reagiert hat. Ja. Und obwohl das Rivanol ja super gut antiseptisch wirkt und halt als Angusverband auch ganz, ganz gut geeignet ist, kann dann so ein bisschen dieses blöde Folgeproblem daraus entstehen, dass dann eigentlich so eine oberflächliche Hautentzündung auf das Rivanol hin passiert. Ja. Und das heißt, jetzt haben wir ja wieder sozusagen, ne, also wir haben ja schon gesagt, Phlegmone ist auch, da ist oft so die Unterhaut entzündet und das Bindegewebe ist infiziert. Und jetzt haben wir dann noch on top sozusagen eine Infektion, eine Entzündung der Haut oben, wo das Rivanol halt drauf ist, die oberen Hautschichten. Und das heißt, das kann natürlich in Folge immer noch dann auch zu den Schwellungen beitragen.
Mhm. Also, die entzündete Haut war. Also sie hat 2 weiße Fesseln hinten und es war diese Rötung, dass da, wo es so rot war und entzündet, das war wirklich nur unten in der Fessel und Richtung Sprunggelenk. Und drüber, da, wo das Bein schwarz ist, sie ist eine schwarz-braune sonst, war zwar die Haut, da kam ja so Gewebsflüssigkeit, als es so ganz doll gespannt war, kam tritt da aus, ich weiß gar nicht, was da austritt. Sieht aus wie Harz. Wie Harz aus dem Baum.
Ja, genau.
Aber da ist wirklich nur das Fell aufgegangen und sie hat dann ein bisschen eine schuppigere Haut gehabt. Das habe ich dann einfach gepflegt. Das ist recht schnell wieder weggegangen. Aber das unten, das war sehr hartnäckig und es ist auch noch nicht hundertprozentig weg. Ich bin froh, dass jetzt momentan alles zu ist, dass die Wunden wirklich geheilt sind. Das ist gerade in der Fesselbeuge, wenn die Pferde sich dann bewegen, das reißt ja immer und immer wieder ein. Das ist so ein Käse, aber die Wunde ist immer kleiner geworden. Also bestimmt an einer Stelle war es so, dass es immer und immer wieder eingerissen ist und dann wurde die Wunde immer kleiner und jetzt ist sie, glaube ich, wirklich zu.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber das kann eben tatsächlich sein, dass dadurch jetzt diese gesamte Schwellung einfach auch noch mal eben in die Länge gezogen wird. Ne? Mhm. Und das heißt, was man dann, wenn man irgendwie merkt, okay, das Pferd reagiert auf eines der Substanzen, die man so angewendet hat, entweder meistens dann halt als Angusverband oder in Folge dann eben auch, hast ja vorhin auch schon gesagt, da wurde dann das Percutin draufgeschmiert oder so. Das sind dann eben so Sachen zum Beispiel mit Kampfer oder mit so ein bisschen anregenden Inhaltsstoffen. Und wenn man dann eben merkt, okay, die Haut reagiert auf irgendwas davon, dann muss man das eben einmal sorgfältig abwaschen, also richtig abschamponieren. Am besten dann auch mit einem antiseptischen Shampoo sozusagen.
Ja. Ich habe Jodseife genommen.
Genau, Jodseife ist da sehr gut geeignet. Und dann einmal abtrocknen und in Ruhe lassen, dass halt da keine neue Reaktion mehr auf irgendwelche Wirkstoffe dann stattfindet.
Ja.
Und dann müsste man eben zum Beispiel diese Kompressionsstrümpfe oder so, da sage ich gleich auch noch kurz was dazu, die müsste man dann eben auf jeden Fall immer einfach trocken anziehen, gucken, dass das Bein trocken gehalten wird, dass sich die Haut davon erholen kann. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man die Haut, also die kann man dann, die sollte man dann sozusagen auch so wenig wie möglich von außen unterstützen, weil natürlich jede neue Creme, die man dann aufträgt, wenn die Haut dann eh schon so super gereizt ist, also beleidigt ist, dann kann jede neue Creme dazu führen, dass die Haut dann wieder so sagt, nein, das ist jetzt überhaupt nicht das Richtige. Und deshalb muss man damit so sparsam wie möglich sein und kann dann im Zweifelsfall innerlich unterstützen für die Hautgesundheit.
Ja. Weil und das kann man nämlich auch wegen der Sonne war das jetzt ein Thema. Sie war ja die ersten Tage in der Box, als es ihr schlecht ging. Mhm. Denn sie hat eine Außenbox, also sie ist eigentlich immer draußen. Sie hat ein Zimmer-Apartment, sage ich immer, mit circa 20 Quadratmetern draußen. Mag aber da nicht stehen, wenn ihr Nachbar nicht da ist. Mhm. Und der geht natürlich raus. Die ersten Tage war es ihr egal, weil sie da platt war. Aber als es ihr besser ging und sie wieder wacher war, das war so nach 3 Tagen, glaube ich, oder 4 Tagen ungefähr, durfte ich sie dann auch wieder rausstellen. Also noch nicht aufs Gras, aber auf dem Paddock. Sie hat dann Unterstand, aber die Sonne war natürlich ziemlich krass. Und da habe ich ein bisschen Panik geschoben und habe natürlich zu Anfang, ich dachte, was machst du denn jetzt? Dann habe ich ihr erstmal eine Fesselkopfgamasche drauf getan, dann hat sie geschwitzt, da dachte ich, nein, das ist auch nicht richtig. Dann habe ich einen kleinen Verband gemacht, dann war da Dreck drunter, also es war alles sehr aufregend. Und ich habe dann nachher auch tatsächlich Sonnencreme genommen, weil da, wo schon wieder die Haut nachgewachsen, ich sage immer Haut, wo das Fell nachgewachsen war, habe ich auch Sonnencreme dann drauf geschmiert. Also nicht direkt hinten, wo es noch so wund war, da nicht, aber an anderen Stellen dann schon, weil ich dachte, die kriegt ja einen krassen Sonnenbrand, wenn ich da nichts. Weil das Fell eben noch nicht so nachgewachsen war, dass man die Haut nicht mehr gesehen hat. Und die knallte ja richtig, die Sonne. Also habe ich sie da schon ein bisschen unterstützt. Genau.
Ja, genau. Also das stimmt. Das sind auch alles total sinnvolle Maßnahmen. Also im besten Fall versucht man eben, das Bein abzudecken vor der Sonne, dass man das halt einfach trocken in den Kompressionsstrumpf packt. Mhm. Da sage ich jetzt eben gleich noch was dazu, zu diesem, du hast es vorhin schon erwähnt, Strickstrumpf und so weiter. Mhm. Ich wollte jetzt nur noch mal ganz kurz an dem Thema einhaken, dass man die Haut eben halt dann innerlich möglichst unterstützen kann, dass man sich halt so viel wie möglich spart, die von außen pflegen zu müssen. Mhm. Und was da halt Sinn macht, ist ja letztendlich eigentlich 3 Dinge, die man bei der unterstützenden Strategie so fahren kann. Das eine ist, man kann sagen, okay, wenn man jetzt schon ein Zusatzfutter anwendet, dann könnte man gleich eins wählen, was so ein bisschen sanft ausleitend wirkt. Also es gibt zum Beispiel, ich hatte das schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge erwähnt, es gibt das Futter Hautpower und da ist zum Beispiel Spirulina und Kieselgurt drin. Das ist beides sehr, sehr gut für die Haut und hilft der Haut einfach, sich zu regenerieren und ist aber gleichzeitig auch sanft ausleitend. Also das heißt, gerade bei so Abtransportthemen kann das halt zusätzlich auch unterstützen, den Abtransport da zu fördern. Mhm. Dann ist da noch Knoblauch drin. Knoblauch unterstützt nachweislich den Lymphfluss. Ja, das heißt, das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Unterstützer, wenn man diese Kombi hat, so mit Phlegmone und Hautproblemen. Das ist nämlich
oftmals so. Sie ist so ein bisschen magenthematisch. Also ich muss da immer ein bisschen gucken. Und deshalb habe ich vor dem Knoblauch jetzt zumindest zurückgeschreckt.
Ja, also kann auch sein, dass man sich dann im Einzelfall entscheidet, den nicht anzuwenden, vielleicht in einer geringen Dosierung oder so. Mhm. Aber man hat dieses Thema nämlich oft zusammen, dass bei einer Phlegmone, dadurch, dass da ja auch so viel Druck auf die äußeren Hautschichten kommt, dann kann das schon mal sein, dass die sehr spannig ist, dass die einreißt und so. Also dieses Thema, dass man da so ein bisschen von innen gleichzeitig auch die Hautgesundheit unterstützt, das ist dann bei Phlegmonen eben oft der Fall. Knoblauch eben kann man dann im Einzelfall abwägen, ob man sagt, das passt zu diesem Patienten oder nicht. Aber es würde auf jeden Fall den Lymphfluss unterstützen, wenn man sagt, ja, das passt. Und die dritte Säule sozusagen wäre dann noch das Thema Omega-3-Fettsäuren, weil die halt einfach zum einen stark antientzündlich unterstützen können und ja auch einfach so als innere Hautpflege unschlagbar sind. Und so mit dieser Dreierkombi, dass man sagt, man nimmt so ein bisschen was sanft Ausleitendes, dann vielleicht noch was, was den Lymphfluss unterstützt, den Abtransport und dann noch eben so Omega-3-Hautpflege. Das ist so ein bisschen eine sehr, sehr gute Strategie, um eben im Falle einer Phlegmone von innen zu unterstützen. Man kann die Sachen natürlich auch einzeln geben. Das muss man dann, wie gesagt, eben von Patient zu Patient entscheiden, ob man sagt, da passt das Kombipaket sehr gut, weil die natürlich auch in Kombination dann sehr, sehr gut wirksam sind, diese Inhaltsstoffe. Oder ob man eben sagt, da lässt man den Knoblauch weg, weil das Pferdchen ein bisschen magensensibel ist. Oder man sagt, man möchte aber den Knoblauch, weil eben einfach Lymphfluss unterstützend und würde dann halt mit einem Magenschoner zum Beispiel vorbeugen. Sowas könnte man ja auch machen über diese Zeit. Das würde man dann eben im Einzelfall entscheiden. Aber das wären so die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man spart sich so gut wie möglich die äußeren Produkte und kann dann eben eher über innen unterstützen. Und mit diesem Strickkompensionsstrumpf, da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Finde ich auch richtig cool, dass deine Tierärztin dich darauf hingewiesen hat und dir das erklärt hat, weil das weiß man inzwischen tatsächlich, dass nämlich jede Art der Bandage, also sprich elastische Bandage oder aber auch so normale Stallbandagen. Selbst wenn man sagt, man hat einfach so eine Fließbandage, man hat eine Unterlage drunter, das wird ja auch oft angewendet, damit eben auch so Beine gar nicht erst volllaufen oder anlaufen. Aber da hat man tatsächlich festgestellt, dass das überhaupt nicht gut für das Lymphsystem ist. Also das heißt, das ist tatsächlich, da gibt es so Röntgenkontrastflüssigkeitsuntersuchungen und da hat man festgestellt, dass eben bei der Verwendung von diesen Wollstallbandagen wurde tatsächlich der Fluss in den Lymphgefäßen gestoppt. Das heißt, die hatten wirklich eine negative Wirkung auf die Lymphkollektoren und bei Verwendung dieser elastischen Kompressionsstrümpfe, die eben so Woll so Strickstrümpfe sind, da ist es nicht der Fall. Ja. Das heißt,
ist nicht so ganz einfach anzuziehen, muss man sagen.
Das stimmt,
da braucht man
das stimmt.
Pferd, was mitmacht. Und sie macht sehr gut mit. Sie ist wirklich sehr,
da hast
sehr,
du
sehr,
total
sehr, sehr
recht.
Brav.
Diese Bandagen sind da tatsächlich einfacher. Ja. Und es ist aber so, das ist jetzt nicht nur wichtig zu wissen im Falle von einer Phlegmone, dass man sagt, nee, bitte nicht den Griff zur Stallbandage, sondern wirklich dann zu den Kompressionsstrümpfen, sondern es ist tatsächlich für jede Art der Bandagierung trifft das zu. Also auch wenn man, ne, also ich weiß noch, früher zum Beispiel war das gang und gäbe, dass man die Pferde zum Reiten bandagiert hat, weiß man inzwischen, sollte man echt nicht mehr machen, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, aber einer der Gründe ist auch wirklich, dass die den Lymphfluss einfach stoppen. Und das heißt, man hat zwar erstmal optisch den Effekt, ja, also wenn du jetzt eine Stallbandage drauf machen würdest, würdest du erstmal sehen, oh ja super, die Beine sind dünn, das läuft nicht voll. Aber sobald du dir damit wieder aufhörst, würden die dann eben tatsächlich wieder volllaufen, weil das halt einfach keinen nachhaltigen Effekt hat. Und deshalb ist es super, dass du diese Kompressionsstrümpfe anwendest, weil ja der Lymph, also das Lymphgefäßsystem ist ja auch so ein bisschen das Entsorgungssystem für so Plasmaproteine und das muss auf jeden Fall weiterhin stattfinden. Also das würde halt massiv behindert werden und beeinträchtigt werden und kann auch tatsächlich bei längerfristigem Gebrauch chronisch geschädigt werden. Deshalb also wirklich Finger weg von Stallbandagen, die gehören eigentlich überhaupt nicht an Pferdebeine. Und wenn man das Bedürfnis hätte zu bandagieren, um eben so einer Schwellung entgegenzuwirken, dann wirklich eben diese veterinärmedizinischen Kompressionsstrümpfe nehmen. Die sind einfach genau dafür gemacht. Und ganz wichtig ist auch, dass man dabei auf die Dehnbarkeit achtet. Also das ist nämlich so ein Problem. Es gibt auch tatsächlich Kompressionsstrümpfe, die haben eine Dehnbarkeit von 150-200% und das ist viel zu stark. Also die wirken dann so einen starken Druck aus, dass da sogar die Blutgefäße komprimiert werden. Und wir wollen ja eigentlich den Abtransport möglichst gut erhalten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so Strümpfe, die eine Dehnbarkeit von maximal bis zu 100% haben. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den man dabei achten sollte. Das heißt, genau, bei dir auf jeden Fall schon mal super. Ich glaube, wenn du von einem Strickkompressionsstrumpf sprichst, kann ich mir schon vorstellen, was das für einer ist. Und ich glaube, dann ist das auch tatsächlich einer, der eben diese maximal 100% Dehnbarkeit hat. Aber du kannst einfach nochmal nachgucken, ja? Weil das ist natürlich schon ein Faktor, der kann das Ganze schon massiv beeinträchtigen. Gerade wenn man so sagt, jetzt bin ich schon in Woche 4, 5 und irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis, kann sich vielleicht da nochmal der Blick lohnen, dass du das einmal überprüfst oder im Zweifelsfall den Hersteller fragst, wie sieht es denn hier mit der Dehnbarkeit aus? Weil das kann natürlich schon ein Faktor sein, der da so ein bisschen mit reinspielt.
Ja, ich war davon ausgegangen, weil die das letzte Mal so super geholfen haben, dass das einfach passt. Und das Gute ist, dass ich zwei Größen habe, weil sie hat damals das auf beiden Beinen gehabt und mit unterschiedlicher Intensivität, wie soll ich das sagen? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es das linke oder rechte. Ein Bein war jedenfalls dicker. Also habe ich zwei verschiedene Größen bestellt und ich habe jetzt momentan noch die größere Größe, merke aber, dass es leicht jetzt schon wieder ein bisschen rutscht und glaube, dass ich jetzt dann demnächst den etwas kleineren nehmen kann. Genau, aber ich schaue gerne nochmal nach.
Mhm, ja, mach das auf jeden Fall. Vielleicht, das könnte nochmal ganz gut sein. Ja, und dann, also du hast ja schon gesagt, am Anfang hast du halt direkt gekühlt. Das ist auch
immer
richtig.
Wir kühlen immer noch morgens.
Ja, genau, genau. Das ist auch richtig. Ja. Solange man sozusagen das Gefühl hat, da könnten noch Bakterien irgendwie ihr Unwesen treiben, sollte man noch nicht zu stark anregend wirken. Mhm. Ja, weil sonst kann man nämlich auch den Bakterien da so richtig gemütlich machen und die so richtig in Schwung bringen und die verteilen sich dann vielleicht auch noch mehr und das wird noch irgendwie ein systemischeres Problem. Also deshalb, solange man das Gefühl hat, es könnten noch Bakterien ihr Unwesen treiben, ist es wichtig, dass man dann eher so ein bisschen kühlt. Mhm. Wenn man dann so in Phase 2 ist, dass man sagt, okay, die generelle Infektion ist im Griff, aber das Bindegewebe hat sich einfach noch nicht erholt von dieser Schwellung, dann kann man tatsächlich auch Kalt-Warm-Bäder machen. Mhm. Und das heißt, wenn die Haut intakt ist, kann man das eben mit Wasser machen, ja, dass man sagt, man nimmt warmes Wasser, man nimmt kaltes Wasser und wechselt es so ein bisschen ab. Das wirkt super gut anregend für diesen Abtransport. Wenn man jetzt sagt, die Haut ist nicht hundertprozentig intakt und wir sind eben wieder an dem Punkt, wo wir sagen, wir sparen uns so viele wie möglich Einflüsse, die direkt auf die Haut kommen, dann würde ich eher von Wasser abraten und würde dann praktisch eher zu so Kühlpads und vielleicht Kirschkernkissen oder so tendieren, dass man das dann
also
immer so
im... Also ich habe Kühlpads tatsächlich. Ich habe, also ich benutze manchmal Kühlpads, manchmal vergesse ich es aber auch morgens um 16:45, weil ich dann noch im Halbschlaf bin. Und dann nehme ich tatsächlich Wasser. Aber wie gesagt, jetzt ist ja auch sind die Wunden auch zu. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es... Also ich weiß nicht, ob man da ein Gefühl haben kann, aber sie zieht jetzt nicht weg oder so, dass es ihr unangenehm wäre. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ja, und habe das immer so gewechselt. Also ich habe diese Kühlgamaschen, genau, und wechsle das so ein bisschen ab.
Genau, also das könnte man eben machen, dass man so sagt, okay, im 10-minütigen Wechsel nimmt man sozusagen die Kühlbänder, also Kühlgamasche oder eben einfach ein Kühlpack, was man drumherum macht. Und dann macht man 10 Minuten ein Kirschkernkissen, ein warmes drumherum und wechselt das dann so ab. Also das könnte man zum Beispiel auch dann außerhalb vom Kompressionsstrumpf machen, wenn man das dann nicht direkt auf die Haut bringen will. Also das macht dann, ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Maßnahme, die wirklich Sinn macht, so für diesen Abtransport. Dann auch für den Abtransport könnte man zum Beispiel nutzen eine Wechselstromtherapie. Das hat sich auch als relativ gut dafür erwiesen. Das ist immer so eine Sache, da würde ich sagen, die muss man jetzt nicht unbedingt direkt auffahren. Also es gibt schon auch vieles, was man einfach so selbst machen kann, weil Wechselstromtherapie ist halt irgendwie mit einem Gerät verbunden. Ne? Das heißt, man muss dann jemanden finden, der diese Therapie halt anbietet und, und. Und es gibt ja schon ein paar Faktoren, dass man sagt, man unterstützt eben futtertechnisch von innen, man unterstützt mit dem Kompressionsstrumpf, man unterstützt mit Bewegung, dann noch mit kalt-warm. Dann kann man auch noch Lymphdrainage anwenden. Und das heißt, das würde ich dann im ersten Schritt natürlich vorziehen. Aber wenn man so das Gefühl hat, es braucht noch mehr, kann man auch mal diese Wechselstromtherapie noch im Hinterkopf behalten. Und ja, das, was halt auch wirklich super, super effektiv ist bei Phlegmonen, ist halt eben Lymphdrainage. Ja. Das heißt, das kann man halt händisch machen. Es gibt zum einen halt so spezialisierte Therapeuten, die das sehr, sehr gut können. Also da muss man halt sich so ein bisschen umhören. Ich weiß gar nicht, ob es auch Tierärzte gibt, die das können. Das ist nämlich oftmals dann so eine Zusatzausbildung. Aber Lymphdrainage ist wirklich ganz, ganz effektiv. Also ich erinnere mich noch genau, ich hatte eine Stute mal bei mir im Stall stehen. Die hatte tatsächlich so chronisch angelaufene Beine hinten. Also die hatte halt auch irgendwann mal so Phlegmonen hinten an beiden Beinen. Und das ist, glaube ich, schon 10 Jahre oder so gewesen. Und die Besitzerin hat auch alles probiert und es hat eigentlich alles nichts gebracht und hat diese Schwellung, die einfach noch zurückgeblieben ist. Das ist nämlich manchmal dann so, wenn dieses Bindegewebe schon so ein kleines bisschen ausgeleiert ist, je länger das der Fall ist und je mehr das der Fall ist, desto schwieriger wird es, dass das reversibel ist. Und da haben wir wirklich eigentlich nicht mehr dran gedacht, dass man da nochmal was dran rütteln kann. Aber tatsächlich habe ich bei der die manuelle Lymphdrainage angewendet. Und das sieht dann erstmal so harmlos aus, was man da macht. Aber es war tatsächlich so, dass wir das damit weggebracht haben. Nach 10 Jahren. Also das war wirklich total krass. Also deshalb kann ich das nur raten. Entweder eben kann man sich einen Therapeuten suchen, der das anbieten kann. Oder man kann das natürlich auch selbst erlernen. Also ich biete zum Beispiel auch Kurse, so Fortbildungen dazu an. Ich bin auch gerade tatsächlich dabei, das Ganze in so einen Minikurs zu packen, dass man das online auch sich dann angucken kann und direkt mitmachen kann. Also das steht schon so fast so ein bisschen in den Startlöchern. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann ich da total empfehlen, weil die kann man halt dann wirklich, wenn man sie selber lernt, ist halt immer der Vorteil, dann kannst du sie halt jeden Tag durchführen, ne? Also dann kannst du halt wirklich sagen, das gehört dann so zum täglichen Programm. Und dann hat man schon so einige Bausteine, wenn man sagt, okay, vielleicht ein bisschen Unterstützung durch Fütterung von innen, Kompressionsstrumpf, Warm-Kalt-Anwendungen, Lymphdrainage, dann noch eine regelmäßige sanfte Bewegung. Dann hat man schon so ein paar Instrumente, die man einfach dann auch selbst jeden Tag anwenden kann, weil das ist natürlich effektiver, als wenn ich dann nur, weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle 14 Tage jemanden hole für so therapeutische Handgriffe. Deshalb gerade, wenn man weiß, okay, das eigene Pferd ist vielleicht so ein bisschen anfällig für Phlegmone, dann kann es sich auf jeden Fall auch lohnen, dass man sich diese Handgriffe dann vielleicht so ein bisschen aneignet. Mhm. Und ja, genau, also das wären jetzt eigentlich so diese typischen Maßnahmen, die man da so macht. Also das heißt jetzt in deinem Fall, was natürlich noch eine Frage wäre, wie lange steht die denn dann immer so in der Box? Also die
nur nachts. Also
nur nachts, okay.
Die kommen was heißt nur nachts? Die sind ja den ganzen Tag auf der Weide, die kommen zwischen 5 und 5:30 rein und morgens um 7:30 wieder raus.
Mhm.
Also die stehen also tagsüber.
Das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, weil, man wird ja nicht dann nochmal Mitternacht irgendwie kommen, um das Pferd nochmal ein bisschen spazieren zu führen. Aber was man natürlich dann schon überlegen könnte, wenn das in dieser Phase logistisch geht, dass man halt überlegt, ob man dann tatsächlich nochmal spät abends kommt und sie einfach nochmal ein kleines bisschen bewegt oder sehr früh morgens, je nachdem, was dann so besser zum eigenen Rhythmus passt. Mhm. Weil so dieses so kurz wie möglich am Stück stehen, das hat natürlich auch einen großen Einfluss.
Also ich schaffe es jetzt momentan, also ich bin tatsächlich morgens zwischen 5:15 und 5:30 schon am Stall und bewege sie so, ich sag mal, circa 40 Minuten, wobei sehr viel Schritt ist vor dem Traben und Galoppieren und auch danach, jetzt mittlerweile, wo sie auch lahmfrei wieder läuft. Oder wir gehen auch eine halbe Stunde spazieren morgens und dann, deshalb war ich jetzt auch später gekommen, ich glaube, bis 19 Uhr habe ich sie, also wir waren heute am Abend dann spazieren und es war jetzt 17 Uhr und ich weiß nicht, ob ich noch ein drittes Mal zum Stall, also weil ich bin schon zweimal am Tag da.
Ja, und das ist ja eh schon cool, wenn du dann nochmal morgens sozusagen
bewegst, seit vier
dann
Wochen.
Ist sie draußen und dann nochmal abends, das ist ja dann eh schon
genau,
schon
also ich komme immer so, dass die Pferde, also dass ich sie erst dann bewege, wenn sie schon in die Box kommen sollten.
Ja,
also dann, weil ich dann auch immer erst ein bisschen später da bin und dann bewege ich sie auch erst. Aber natürlich danach, ja, so ab 7 bis morgens stehen. Ja, ich sag mal stehen, die hat wirklich eine große Box. Also die kann richtig gehen da drin. Aber warum sollte sie das tun? Naja, also vom Heu,
ja, klar. Ja.
Vom Heu zum Trinken und wieder zurück, so ungefähr.
Genau. Ja, genau. Und, also da habe ich noch zwei Mini-Tipps für diese Situation. Und zwar der eine Tipp, der klingt jetzt ganz banal, aber gerade wenn man dieses Paradies hat, wie du es jetzt beschreibst, dass sie so eine große Box hat mit Garten ja auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nein, sie steht draußen in einem Unterstand. Das sind drei Pferde, die draußen stehen. Das ist schon eine Box mit einem Tor davor, also überdacht. Und dann morgens kommen sie raus auf. Da muss man sie hinführen zu Paddock und Weide.
Ah, okay, verstehe.
Genau, aber da ist tatsächlich nur Box, aber eben draußen und komplett offen.
Okay, ja, okay. Also was du halt versuchen könntest, gerade wenn die Box eben ein paar Quadratmeter hergibt, dass du ihr vielleicht tatsächlich das Futter an so ein bisschen unterschiedliche Stellen platzierst.
Ja, gute Idee. Ich habe das heute tatsächlich, das habe ich zu Anfang gemacht, als sie nicht gehen konnte. Da habe ich es ihr dahin getan, wo sie gerade stand, weil sie sich ja gar nicht bewegen konnte.
Genau,
aber
genau.
Aber ich hätte das ja auch beibehalten können und das ein bisschen verteilen. Also, ja.
Ja, genau, weil in der Phase ist das auch genau richtig. Ne? Die soll natürlich auf keinen Fall gezwungen sein, immer dazwischen hin und her zu laufen, wenn sie eigentlich halt Schmerzen hat beim Gehen. Aber wenn du jetzt sagst, jetzt seid ihr lahmfrei man hat eben noch diese Ödeme, dann kann das tatsächlich was bringen, weil Pferde neigen ja von Natur aus sowieso dazu, so ein bisschen rumzuschlendern beim Essen. Und viele nehmen das sehr, sehr an, dass die dann wirklich nicht, also weil man könnte ja auch meinen, nehmen wir mal an, man macht da jetzt drei verschiedene gefüllte Heunetze oder so, könnte man ja auch meinen, ja, die parken erst am einen, fressen das leer, parken am nächsten, fressen das leer, parken am nächsten. Aber meistens, wenn man die beobachtet, Klammer auf, es gibt ein paar Spezialisten, die machen das so, Klammer zu, aber die meisten Pferde tatsächlich, die gehen dann wirklich mal kurz drei Schritte darüber, fressen an dem Heunetz, wieder vier Schritte darüber, fressen an dem, dann mal kurz zum Wasser. Und das kann dir natürlich schon nochmal über die Nacht verteilt einige Schritte sammeln, sozusagen.
Also es sind auf jeden Fall, also ich habe es nicht ausgemessen, aber ich schätze jetzt mal 18, 20 Quadratmeter sind das schon. Und sie muss schon ein, zwei, drei, vier Schritte gehen, um ans andere Ende zu kommen. Fünf Schritte, ich weiß nicht genau. Und ja, ich kann da auch gut tatsächlich ein Heunetz befestigen. Mensch, warum bin ich denn nicht schon früh auf die Idee gekommen?
Das ja, probier mal, ich bin gespannt, aber das könnte schon gut sein. Und was ich auch noch bei einem Pferd gemacht habe mit so einer Elefantitis, ich habe der an eine Stelle dann so eine, also ich habe praktisch so ein bisschen mit unterschiedlichen Böden gearbeitet. Also das heißt, in diesem Fall war es jetzt so, dass es auch noch ein Paddock hatte. Und das heißt, das Paddock war sozusagen so relativ hart befestigter Boden. Dann hatte es halt an einer Stelle eine eingestreute, einen eingestreuten Bereich. Und an einer anderen Stelle, also an einer anderen Fressstelle, habe ich dann so eine Matte hingelegt, so eine da gibt es doch diese Matten, wo die dann auch so ein bisschen sich so selber drauf ausbalancieren müssen. Und im besten Fall legst du die natürlich so, weil das ja hinten ist, dass wenn sie an diesem, also musst du dir dann mal so vorstellen, so wenn sie an dieser Stelle frisst, dass sie dann im besten Fall hinten halt auf der Matte steht oder halt komplett auf der Matte steht. Weil wenn sie dann auch so ein bisschen immer wieder sich selber so ausgleichen muss und einfach ein bisschen ihre Tiefenmuskulatur immer wieder anspannen muss, wirkt es natürlich auch aktivierend auf diese gesamten Strukturen.
Ja, aber in der Box ist es ja eingestreut. Also wir haben Stroh drin. Draußen, mal überlegen, wie sie dann da steht beim Fressen, dass sie dann genau da drauf steht, weil die hat auch einen ziemlich großen Paddock und dahinter dann auch ein Stück Weide. Also sie hat tatsächlich am Fressplatz sind Steine, also gepflastert. Dann sind kleinere Steine auf dem Weg zur Weide und unter ihrem Unterstand ist es mehr Sand. Aber gut, ja.
Ja, super. Also über den Tag hat sie dann, glaube ich, tatsächlich viele Anreize und da kann sie sich ja dann sowieso auch die ganze Zeit bewegen. Und das heißt, es ging jetzt dann natürlich hauptsächlich noch um die Zeit nachts, dass man überlegt, okay, wie kann man vielleicht diese Phase überbrücken von, du kommst ja eh spät abends und kommst wieder früh morgens. Genau. Und das könnten eben zwei Maßnahmen sein, dass sie erstens durch die verteilten Fresspositionen ein paar Schritte noch immer wieder macht und zweitens, wenn sie dann auf so einem instabilen Untergrund an einer Fressposition steht, dann bringt das auch nochmal einfach, fördert halt die Durchblutung an der Stelle und kann halt auch nochmal so ein bisschen zum Abtransport dann beitragen. Und warte mal, was ist mir jetzt gerade noch eingefallen? Wir hatten jetzt die Fütterung, wir hatten Kompressionsstrom. Ah genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, trotz aller dieser Maßnahmen, kriegt man die Schwellung trotzdem nicht in Griff. Oder man hat wirklich das Gefühl, die Schwellung fokussiert sich total auf ein bestimmtes Gelenk. Dann müsste der Tierarzt nochmal gucken, weil das natürlich immer so ein bisschen die Gefahr ist, wenn da schon so viele Bakterien am Werk waren, dass die sich irgendwie so an einer Stelle manifestieren. Und die können sich natürlich schon dann so mal so ein bisschen am Gelenk zum Beispiel versammeln oder irgendwie so. Also das heißt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es geht nicht so ein stetig besser werdenden Verlauf. Der muss nicht schnell sein. Also so der Zeitraum, den du jetzt so gesagt hast, das kann schon mal sein, dass das Bindegewebe da einfach noch ein bisschen braucht oder du vielleicht tatsächlich da jetzt noch ein bisschen mehr anregen musst, als es beim letzten Mal der Fall war. Aber wenn du so das Gefühl hast, so jetzt mache ich wirklich also alle diese Maßnahmen so ungefähr und trotzdem kriege ich das Ganze nicht in den Griff, dann oder natürlich, wenn du irgendwie mal merkst, die ist schlecht drauf, also das Allgemeinbefinden ist gestört oder sie kriegt Fieber oder so. Das wären dann so drei Punkte, wo man sagen muss, da muss der Tierarzt nochmal überprüfen, ob mit dem Antibiotikum tatsächlich alles erwischt wurde.
Mhm. Ja, das kann ich zustimmen, weil ich hatte mit dem Tierarzt, also mein Tierarzt, der war, als es passiert war, nicht da, weswegen ich die Tierärztin angerufen habe, die Esmeralda, mein Pferd heißt Esmeralda, schon 21 behandelt hatte und die kennt sie ja auch. Aber der andere Tierarzt hatte dann eben auch gesagt, man könnte eventuell darüber nachdenken, nochmal ein Antibiotikum zu geben. Und wir wollten jetzt die Tage nochmal telefonieren. Also ich sollte jetzt nochmal warten eine Woche. Und ja, habe aber jetzt wirklich festgestellt, dass dieses Warme jeden Tag ein bisschen besser wird.
Mhm, okay, genau. Das ist schon mal gut.
Genau, und ihr Allgemeinbefinden eben so gut ist, dass ich jetzt dachte, okay, es klingt scheinbar tatsächlich alles ab. Und ich habe das auch so ein bisschen auf die Wunden geschoben, die sie ja noch hatte, unten am Sprunggelenk.
Mhm, ja. Also das.
Ich meinte unten am Fesselgelenk. Da waren die Wunden und ich dachte, wenn das dann noch offen ist, dass es dann dass das Bein deshalb noch wärmer ist.
Ja, also das wäre jetzt so genau der Verlauf, den ich eben auch vorschlagen würde. Solange du das Gefühl hast, okay, es wird weniger warm, es wird besser mit der Schwellung, dann kann man auch noch mal eben eine Woche zuwarten. Und das ist aber super, wenn dein Tierarzt einfach schon informiert ist, weil ehrlich gesagt, ich sag immer in solchen Fällen, lass das doch den Tierarzt entscheiden. Ne? Ja, also wenn man sich selber unsicher ist und sagt, ich weiß nicht, soll ich jetzt noch mal eine Woche warten oder nicht, dann denke ich immer so, dann lass es doch den Tierarzt entscheiden, der weiß das. Besser als wenn man dann selber irgendwie entscheidet, ich warte eine Woche und der Tierarzt hätte gesagt, nein, auf keinen Fall oder irgendwie so. Mhm. Also von daher würde ich jetzt auch das genau so sagen, da kann man jetzt einfach noch mal sich eine Woche das angucken. Solange es in die richtige Richtung geht, darf es langsam in die richtige Richtung gehen. Nur wenn man so eben, das kann man halt einfach vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dass es diese Möglichkeit gibt, dass da einfach bakteriell vielleicht nicht alles erwischt wurde und der Körper sich nicht ausreichend selbst helfen kann oder so. Da gibt es einfach ganz viele individuelle Verläufe und dass man das alles nicht zu sehr in die Länge zieht. Wie gesagt, in deinem Fall ist es nicht so, dass es jetzt alles noch in einem Rahmen, wo man sagt, das gehört in einen normalen Ablauf. Und da kann man jetzt einfach sagen, okay, da muss man vielleicht noch stärker ran oder noch kleinere Stellschrauben drehen oder irgendwie so. Wenn das halt über Monate geht oder so, das sollte man halt auf jeden Fall vermeiden, weil dann kann das halt wirklich chronisch werden. Also dass halt einfach das Bindegewebe dann chronisch auch so ein bisschen ausgeleiert ist und dann wird es immer dazu neigen, leicht voll zu laufen. Und das kann man einfach vermeiden, indem man da einfach so ein bisschen dranbleibt und halt einfach in dieser Phase halt seinen Fokus dann auch zeitlich da so ein bisschen drauf legt, dass es dem Pferd auch wirklich was bringt.
Das hört sich gut an. Da bin ich ja nicht ganz so beunruhigt. Also ich bin jetzt nicht hyper nervös oder schiebe Panik, aber naja, so langsam dachte ich mir, könnte es ja denn auch mal besser werden. Es ist ja alles schon viel besser. Man ist dann einfach auch ungeduldig. Und die Tierärztin hatte auch gesagt, dadurch, dass es jetzt zum wiederholten Male ist, also zum zweiten Mal, solange ich sie habe, ist der Verlauf auch schlimmer, ganz einfach.
Das geht dann schneller und dauert länger. So, das ist schon für gewöhnlich so. Aber in deinem Fall, also dein Tierarzt ist ja jetzt involviert und du kannst jetzt vielleicht einfach nochmal so an diesen kleinen Stellschrauben drehen, dass du zum Beispiel nochmal guckst, okay, wie ist eigentlich so die Dehnfähigkeit von meinem Kompressionsstrumpf? Gibt es vielleicht was ich innerlich noch machen kann, also wo ich einfach die Haut von innen heraus noch unterstützen kann, futtertechnisch, und vielleicht dann noch so diese Nachtoptimierung, über die wir gesprochen haben. Und vielleicht kannst du einfach mit diesen Stellschrauben dann nochmal so ein bisschen was rausholen, um den Prozess nochmal etwas zu beschleunigen. Und wenn wirklich nicht, dann muss halt einfach der Tierarzt nochmal ran.
Ja, okay. Danke.
Ja? Okay, liebe Tanja. Du, dann vielen Dank, dass du deinen Fall hier im Podcast vorgestellt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder mal eine richtig coole Folge war, wo sich jetzt viele andere Pferdebesitzer zu dem Thema richtig gut was mitnehmen können. Also vielen Dank, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich habe im Nachgang zu unserer Podcastaufnahme noch mal kurz ein bisschen zu Ende geratscht mit der Tanja. Und dabei hat sie mir noch mal die Frage gestellt, wie sie sich das genau vorstellen kann mit dem Magenschutz und dem Hautpower. Sie hat sich nämlich ziemlich für das Hautpower interessiert, weil sie glaubt, dass das für ihre Stute schon eine sehr gute Unterstützung wäre innerlich. Und hatte aber Bedenken, weil die eben so ein bisschen magensensibel ist. Und da habe ich ja vorhin in der Aufnahme kurz erwähnt, dass man das auch mit einem Magenschutz kombinieren könnte, weil das Hautpower eigentlich generell sehr gut verträglich ist. Aber wenn man da auf Nummer sicher gehen will, macht das auf jeden Fall Sinn. Und man könnte einen Magenschutz wie beispielsweise das Magenpower dann zum Beispiel so eine halbe Stunde davor füttern. Also im Fall von der Tanja haben wir jetzt besprochen, dass sie praktisch, wenn sie kommt, eine kleine Mahlzeit macht mit dem Magenpower als Magenschutz. Dann kann der sich schön aufbauen. Sie bewegt ihre Schnecke ein bisschen und wenn die beiden dann fertig sind, dann füttert sie das Hautpower. Und sie wird uns nochmal Bericht erstatten, ob diese kleinen Stellschrauben, die wir jetzt heute herausgearbeitet haben, vielleicht nochmal so ein bisschen das Zünglein an der Waage sind, um die Schwellung nochmal ein bisschen besser zum Abklingen zu bringen. Und da werde ich euch vielleicht auch, wenn die Tanja mir Bericht erstattet, nochmal ein bisschen weitergeben, falls euch das interessiert, wie es mit der Esmeralda weiterging, ob sie das noch ein kleines bisschen verbessern konnte. Jetzt hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet euch was mitnehmen. Schreibt mir gerne eure Themenwünsche. Ihr seht, ich kann mich manchmal sogar sehr spontan danach richten. Und falls jemand jetzt gerade beim Zuhören denkt, oh, ich würde auch so gern mal mein Thema besprechen in der Podcast-Folge, dann schreib mir, vielleicht bist du dann auch mal zu Gast. Und wenn du dir denkst, oh, ich würde auch mal so gern über mein Thema sprechen, aber nicht vor allen, dann schreib mir auch. Dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass wir zwei alleine sprechen. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage bis bald. Macht's gut.